Der alte Bruder stand auf beim Brotbrechen, öffnet seine Bibel zum Buch Josua, liest 3, Vers 4. Aber im Sonntag die beste Gemeinde verstanden, hat nicht verstanden, dass er in das Mann in der Wüste das Vorbild von Christus gesehen hat. Hat nicht gewusst, dass das eigentlich laut Johannes Kapitel 6 seine zulässige Auslegung ist. Hat nicht verstanden die Bedeutung von der Überquerung des Jordanflusses und was das bedeutet, dass im neuen Leben man nicht mehr Mann, sondern geröstete Körner ist. Der junge Bruder wollte mir weismachen, dass Kindertaufe doch die biblische Taufe ist. Eine alttestamentliche Stelle führt er an. Er sagt, David ist ein Bild von Christus. Das konnte ich bejahen. Er sagte dann, vor der Vereinigung mit Bathsheba hat sie sich gebadet. Und so, der Bruder steht auf beim Brotbrechen. Der junge Bruder argumentiert unsachlich vom Alten Testament. Beide ziehen ein Kaninchen aus ihr Zylinder. Nicht ersichtlich für die Zuhörer, wie sie auf solche Gedanken kommen. Und die Typologie kriegt einen schlechten Ruf. Der junge Absolvent eines evangelikalen theologischen Seminars arbeitet fleißig und sachlich nach den Grundsätzen der Hermeneutik am Text und in der Auslegung. Typologische Auslegung, da muss man äußerst vorsichtig sein. Nur die Personen, nur die alttestamentlichen Ereignisse, die im Neuen Testament angeführt sind als Typen zu betrachten. Alle typologische Auslegungen darüber hinaus, zum Beispiel, dass der erhabene Vater Abraham, der Vater einer Menge, seinen eingeborenen Sohn opferte und dann er kriegte ihn in Typos wieder her in der Auferstehung. Alle alttestamentlichen Beispiele, die nicht im Neuen Testament auf diese Art erwähnt werden, das ist unsachliche Bibelauslegung. Die Reaktion gegen diese Magier, die Kaninchen aus dem Zylinder am Sonntagmorgen ziehen. Der junge Mann ist bemüht um Geschichtlichkeit. Man kann die Bibel wirklich glauben, wie es dasteht. Endlos kann er reden über die Beweise, einige wenige moralische Lektionen kann er vom Text auch ableiten. Wie ein Kommentar, das ich zu Richter gelesen habe, 250 Seiten, viel Geografie, Kultur, Geschichte, Sprache. 250 Seiten, Leute. Es war eine wichtige Aufgabe für mich, ich unterrichte Richter. Aber ich kam mir vor, ich muss ein ganzes Heustadel leer fressen ohne ein Glas Wasser. Die Auslegung des Alten Testaments ist ein sehr umstrittenes Gebiet. Und mich juckt es heute Abend, die ganze Sache anzupacken, aber dieser Versuchung widerstehe ich. Die Tatsache ist, dass wir zu wenig vom Alten Testament hören von der Kanzel. Ich meine, vielleicht ist es gut so, wenn man sich so trocken vorstellt wie manche oder übertrieben geistlich auslegt wie andere. Ich arbeite in Gemeinden, man könnte sagen, wir stehen im Rahmen einer Bewegung, die Brüderbewegung. In der Brüderbewegung ist es so, man liebt die Epistel der Apostel. Das sind nicht ihre Frauen, das sind Bücher. Ich habe früher als Kind in der Kinderstunde gemeint, die Apostel hatten ihre Epistel. Aber so ist es nicht. Aber die Epistel, das ist die klare Lehre, die gesunde Lehre. Die Evangelien sind mehr oder weniger den Katholiken überlassen. Und das Alte Testament, in erster Linie typologisch ausgelegt, Abraham ist ein Bild von Vater und Jesus und Isaac ist ein Bild von Christus. Bitte sage das dem Abraham im Himmel. Er gibt dir wahrscheinlich eine Ohrfeige. Abraham war eine lebensgroße Gestalt, der jahrzehntelang mit Gott gelebt hat und ihm geglaubt hat, und aber seine Sicherheit hatte in vergänglichen Dingen letztlich. Selbst seine Sicherheit suchte in eine zwielichtige Beziehung zu seiner Frau. Aber jetzt seine Sicherheit, der Erbe, die Verheißung selbst, wird ihm weggenommen, und er muss im nackten Glauben an einen Gott, den er vertraut hat, die Idee von Auferstehung ohne historische Präzedenzfall erfinden. Sag mir nicht, er ist ein Bild vom Vater. Nein, er ist ein Prototyp. Gläubige, der uns vor Augen malt, was es heißt, mit Gott zu leben. Ein Mann, der Gott besser verstehen kann, der seinen Sohn nicht verschonte. Ich will, dass meine Studenten das Alte Testament predigen. Ich habe sie oft gesagt, wenn ich höre, du predigst einen alttestamentlichen Text, ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Italien, ich fahre nach Bulgarien, um dich zu hören, das Alte Testament predigen. Ich will ihnen das Alte Testament zurückgeben. Ich will hören die Evangelien. Lesen wir zusammen 1. Korinther Kapitel 10, Prinzipien der Auslegung. Ganz kurz, bevor wir Samuel lesen. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 6. Diese Dinge, die Geschichte aus dem 4. Buch Mose, die Wüstenwanderung, sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleich wie jene gelüsteten. Werdet auch nicht Götzendiener, gleich wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Vers 11. Alle diese Dinge widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung. Wir sehen hier, dass die Sünde ist zugleich modern und auch monoton. Sie hat sich nicht verändert. Sie ist immer modern. Und die gleiche Situation und die gleichen Neigungen und das gleiche Verlangen und Begierden, die die Leute im Alten Testament hatten, haben wir auch heute. Sie sind konfrontiert im Grundsatz zumindest mit den gleichen Prinzipien und Herausforderungen. Und so wir lesen das Alte Testament als Geschichte von Leuten, die damals lebten, in der gleichen Welt letztlich. Und sie sind für uns Vorbilder und Ermahnung zugleich. Und so haben wir gelesen, 1. Samuel 1 bis 7. Wir haben gar nichts geistlich ausgelegt. Wir haben ganz sachlich das Versagen der Priesterschaft betrachtet. Und das einfach, ich glaube auch sachlich, in unsere Zeit übertragen. Ebenfalls gestern Abend, 1. Samuel 8 bis 15. Die Frage der Führung. Der Übergang von einer Theokratie zur Monarchie und wie Gott einen zukünftigen Führer herausbildet für seine wichtige Aufgabe und wie Gott einen Leiter auch verwirft, denn er liebt sein Volk so sehr, dass sie leiden müssen unter unqualifizierte Könige oder Älteste oder Pastoren oder wie sie alle heißen. Sehr sachlich. Nach dem Prinzip, das Paulus uns gerade vorgestellt hat. Heute Abend werden wir eine weitere Ebene der Heiligen Schrift miteinander ausloten. Und denken wir hier zum Beispiel an Lukas Kapitel 24, wo der Herr Jesus in der Auferstehung, als die Jünger nicht ihren Augen nicht glauben konnten, sagt, diese sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und den Propheten und den Psalmen. Und er öffnete ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Und dann redet er von seinem Tod, seiner Auferstehung und von der Verkündigung ausgehend von Jerusalem, wie es im Alten Testament stand. Eine andere Ebene, sozusagen, der Auslegung. Wie geht man genau vor? Ist die Auslegung des Alten Testaments unserem Vorstellungsvermögen überlassen? Oder ist es eigentlich so, dass nur die im Neuen Testament verwendeten Beispiele zulässig sind? Ich bin bemüht, wie gesagt, meinen Studenten, die sind in der Regel zurückgekehrte Missionare oder Ältesten, Gemeindegründern, die ein Jahr freinehmen, auch etliche, die gute Kandidaten werden, eines Tages Ältestendienst zu tun oder Missionare zu werden. Und ich rede lange mal breiter über die Auslegung der Bibel und besonders über die Auslegung des Alten Testaments. Ich möchte heute Abend nur vier Aspekte von meinem Unterricht betonen. Das erste ist, und vielleicht das Wichtigste, die erste Ebene, die geschichtliche Ebene, ist die Hauptsache. Das ist die Hauptbotschaft nach 1. Korinther Kapitel 10. Zweitens, wie die neutestamentlichen Schreiber das Alte Testament verwenden, wie sie das auslegen, die Prinzipien, die man entdecken kann, wenn man sieht, wie Paulus, Petrus und Co. das Alte Testament zitieren, die sind für uns richtungsweisend und das sprengt den Rahmen des Vortrags heute Abend, in Detail darüber zu reden. Drittens, wir bleiben möglichst nah an dem Thema der geschichtlichen Ebene. Es gibt ein Thema. Und je näher wir bleiben an diesem Thema, je mehr wir uns beschäftigen mit der geschichtlichen Auslegung, desto sachlicher wird unsere Auslegung vielleicht auf einer anderen Ebene. Je mehr du dich damit beschäftigst, mit der Frage, die Hannah angeführt hat, oder das Thema, sie sagt, er wird Macht verleihen seinem König und erhören das Horn seines Gesalbten. Er wird seinen Messias auf den Thron bringen, seinen Gesalbten, in diesem historischen Sinn David. Je mehr wir uns beschäftigen mit der Frage, wie Gott seinen Mann, nicht Saul, sondern seinen Mann auf den Thron bringt, je besser wir die Prinzipien, die auf dem Spiel sind, verstehen, desto besser sind wir in der Lage, ja, Gottes Plan, einen noch größeren als David auf den Thron zu bringen. Es wird uns regelrecht ins Auge springen. Wenn ich heute zu tun hätte mit Absolventen von theologischen Schulen, würde ich gar kein Wort über Jesus sagen. Ich würde seinen Namen gar nicht erwähnen, keinen Bibelvers zitieren. Ich würde nur die Sprache des Neuen Testaments verwenden, um die alttestamentliche Geschichte nachzuerzählen. Aber das kann ich heute Abend nicht tun. Ihr habt Unterlagen über 1. Samuel. Hin und wieder werdet ihr vielleicht neutestamentliche Verse am Rand einschreiben, dort, wo sie in der David-Geschichte auftauchen. Eine vierte Überlegung, und jetzt die Folie. Oh nein, das ist das Thema, okay, das uns beschäftigt. Wie Gott seinen Gesalbten auf den Thron bringt. Nächste Folie. Und wir werden gar nicht viel darüber sagen heute Abend, aber ein bisschen was doch, dass die rhetorische Struktur und der Gedankenfluss vor allem uns in der Auslegung helfen. Wo beginnt ein Thema in einem biblischen Buch? Wo wird es abgeschlossen? Was ist die nächste Stufe der Rakete? Das ist nicht eine unerhebliche Frage. Denn der Schreiber schneidet ein Thema an, führt sie zum Ende, geht über zu einem nächsten Thema. Ich habe euch gestern Abend gezeigt, ein paar rhetorische Merkmale. Höhepunkt der ersten drei Kapitel, eine Stimme in der Nacht. Samuel kündigt dem Haus Eli an, dass sie verworfen sind als Priester. Höhepunkt der zweiten großen Abschnitt kommt am Ende. Wiederum eine Stimme in der Nacht und Samuel kündigt die Verwerfung des Hauses Sauls an als Könige. Und dann hier an der Höhepunkt der ersten Geschichte oder am Ende besser gesagt, ein Antiklimax. Hier wird Israel zurückgeführt zu Gott. Und Samuels Opfer und Gebete wird untermalt mit Donner. Ebenfalls hier bei der Amtseinführung von Samuel und von Saul und Rücktritt von Samuel, Samuels Vortrag wird untermalt mit Donner. Donner, Donner, Stimme in der Nacht, Verwerfung, Stimme in der Nacht, Verwerfung. Dieses Abschnitt beginnt mit der Verwerfung Jehovas, endet mit der Verwerfung Sauls. Irgendwie erkennt man, etwas hat angefangen, erreichte einen Höhepunkt und ist zu Ende. Und deswegen predigte ich am ersten Abend diesen Abschnitt. Und deswegen predigte ich am nächsten Abend. Ich fing hier an und ich predigte bis hier. Es gibt auch andere Überlegungen, Freunde. Die Stimme in der Nacht werden wir wieder hören hier. Bezeichnende Weise, mitten im sechsten Abschnitt, Saul hört eine Botschaft von Samuel, dass er dem Gericht verfallen sein wird. Hier verliert Israel die Bundeslade. Hier verliert Israel ihren Messias. Es wäre vielleicht interessant, diesen Abschnitt zu vergleichen mit diesem Abschnitt. Nicht um einfach Bibelquiz zu machen auf fortgeschrittener Ebene, sondern Gott will, dass wir zurückschauen. Wisst ihr, die Bibel wurde nie geschrieben, gelesen zu werden, sondern vorgelesen zu werden. Die Bibel wurde geschrieben, um gehört zu werden. Du hast Fußnoten, Versnotizen, du hast ein Kapitel, Anfang manchmal, manche Bibel sogar eine Überschrift über die verschiedenen Kapitel. Du liest mit deinen Augen, aber das ist eine neue Entwicklung. Die Bibel wurde geschrieben, um gehört zu werden, um vorgelesen zu werden. Und ohne Fußnoten, und ohne Fettdruck, und ohne Schiefdruck. Die Alten hörten besser als wir. Sie hörten diese Wiederholungen. Und sie wussten, aha, das gleiche Thema. Klammer auf, Klammer zu. Genug von dem, jetzt steigen wir ein in die Geschichte. Wie wird Gott seinen Mann auf den Thron führen? Wie wird er das tun? Saul ist ungeeignet als König. Wird Gott ihn töten? Oder David? Es ist naheliegend. Ein Coup d'etat. Er hat den ganzen Generalstab auf seiner Seite langsam nach der Eroberung oder der Sieg über den Goliath. Wird Saul vom Thron gestürzt werden? Oder wartet Gott auf den natürlichen Tod des alten Königs? Ähnliche Frage könnte man bei Adam fragen, nicht wahr? Denn Adam war von Gott bestimmt zu regieren. Er aber fiel in Sünde. Saul fiel, wieso? Wegen dem Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Und Adam fiel wegen dem Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Wird er ihn vom Thron stürzen? Wird er ihn umbringen? Wird er einfach das ganze Planet ausradieren und neu anfangen? Wird er warten, bis Adam stirbt und dann fängt er neu an? Schauen wir Kapitel 6 und Vers 1. Was wird Gott tun? Was ist seine Strategie? Der letzte Vers vom 15. Kapitel sagt, Samuel sah Saul nicht mehr bis zu dem Tag seines Todes, denn Samuel trauerte um Saul, da Jehova reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hat. Und Jehova sprach zu Samuel im nächsten Atemzug: Bis wann willst du um Saul trauern, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, und ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. Und Samuel sprach: Wie mag ich hingehe? Wenn Saul es hört, so tötet er mich. Und Jehova sprach: Nimm eine Ferse mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um Jehova zu opfern. Der schickt ihn auf einen Schleichweg. Hier ist eine heimliche Salbung eines Königs. Ein großes Problem. Und der Schreiber möchte das Problem deutlich aufwerfen. Wie wird Gott seinen Mann auf den Thron stürzen, ohne die etablierten Macht im Lande von der Macht zu verdrängen? Das ist ein großes Problem für Samuel. Wie wird Gott das tun? In diesem Kapitel, neuer Abschnitt, Gott stellt uns seinen erwählten König vor, David. Adam fiel durch Ungehorsam, Saul verworfen ebenfalls. Adam sowie Saul müssen vom Thron abdanken, müssen den von Gott erwählten Ersatzkönig anerkennen. Freunde, das ist das Thema der Geschichte. Adam hat Gott nicht vernichtet. Adam hat Gott nicht alleine gelassen. Oder Gott hat nicht Adam alleine gelassen. Nein, Gott hat einen Mann, einen neuen Menschen, Haupt einer neuen Rasse, an Adams Stelle gesagt. Und Adams Wahl ist, auf dem Thron mit aller Gewalt festzuklammern oder abzudanken und Gottes Mann anzuerkennen. Wie wird Gott das tun? Eine heimliche Salbung. Wieso? Wegen Rivalität. 1. Samuel ist ein Buch von Rivalität. Genau an dieser Stelle, im ersten Abschnitt, haben wir gesehen, dass Hannah eine Rivalin hatte. Die Rivalität hier zwischen David und seinen Brüdern. Dann zwischen David und Saul. Und die gefährliche Rivalität zwischen David und Jonathan. Die Geschichte der Rivalität. Wer besteigt den Thron? Wer ist Erster in der Küche? In dem ersten großen Abschnitt. Er tut es heimlich. Und man sieht die ganze Söhne an, prächtige Exemplare. Aber wir machen das Essen noch nicht. Wir opfern das Opfer noch nicht, bis alle Söhne da sind. Ein Sohn hat sie gar nicht, haben sie gar nicht eingeladen. Er war bei den Schafen. Wer hätte jemals gedacht an den Hirtenjungen? Aber einen demütigen, unscheinbaren jungen Mann erwählt Gott zum König sein. Und seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und so Saul holt David in sein Haus. Das erinnert uns an den ersten großen Abschnitt. Gott wird Elia setzen. Was ist das Erste, was er tut? Er holt Samuel in das Priesterzelt. Und hier der Ersatz für Saul ist schon im königlichen Palais eingeführt. Und was tut er? Wie wird Gott seinen neuen König auferlegen? Ein junger, demütiger Mann kommt mit einer Harfe. Und Saul, geplagt von bösen Geistern, der Heilige Geist ist ihm entwichen. Verwaist und verzweifelt sitzt er da. Und der Junge mit der Harfe singt. Der Herr ist mein Hirte, nicht mangelt mir. Er lagert mich auf grüne Auen, er führt mich so still. Der junge Mann kommt und predigt das Evangelium zu den gepeinigten, rebelliösen König. Oh, wie ist Gott, Brüder und Schwestern? Er wollte Saul nicht töten. Er war nicht geeignet, König zu sein. Ja, er muss abdanken. Aber wie wird Gott ihn vom Thron verdrängen? Er schickt einen demütigen jungen Mann, der kämpfte mit den bösen Geistern und predigte das Evangelium. Und dann kommt die größte Herausforderung in seiner Amtszeit. Goliath. Ein Kolossus von einem Menschen. Ein Mensch, der Gott verleugnet, verneint. Irgendwie der Inbegriff von einem Menschen, der sich verlässt auf seinem eigenen Fleisch, der unbeschnittene Philister, verhöhnt Gott, verneint seine Existenz und verhöhnt die Heiligen. Oh, eines Tages, die Geschichte wird ihren Gipfel erreichen. Und wir werden einen größer sehen als Goliath, der genau das tut. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, der verneint Gott und alles, was dazu gehört. Wie wird Gottes Volk bestehen? Diese Herausforderung ausgesetzt. Oh, fragen wir Saul. Er wurde als König gewählt, weil er so groß und schön war. Das Volk war ganz begeistert. Unser König ist ein Kopf größer als alle anderen Israeliten. Und er war tatkräftig in seine Kampagnen gegen die Ammoniter und anderen. Und sie vertrauten den großen Mann. Und wie wird Saul Goliath überwinden, wenn er keinen Glauben hat? Ich meine, er ist ein Kopf größer als alle Israeliten. Man kann die Schlagreihen anschauen und da ist ein Helm größer als alle anderen. Und er schaut den großen Goliath an. Ich meine, wenn du Vertrauen hast auf dem Fleisch, ist es gut, ein möglichst großes Stück zu haben, nicht wahr? Ich kann mir vorstellen, dass Saul in den Schlagreihen sich daran gewöhnt ist, so zu gehen. Auf einmal war es ihm ein bisschen peinlich, dass er größer war. Wo ist sein Glaube? Wo ist der Glaube seines Sohnes, der Held? Und er hört von einem jungen Mann, der bereit wäre, gegen den Goliath heranzutreten und holt ihn. Bis so fromm redet mit ihm, möge Gott dir helfen, und hier ist mein Panzer. Aber du hast keine Erfahrung, David. Und dieser Mann ist ein Krieger seit seiner Jugend. Er ist ein erfahrener Mann. Die ganze Frage der Erfahrung. Hast du Erfahrung in militärischen Dingen? David sagt ja. In meinem Beruf habe ich Erfahrungen gewonnen. Ich hüte Schafe. Und der Löwe kam. Und ich habe ihn beim Bart genommen und ihn getötet. Aber wie, David? Oh, weil ich so ein toller Junge bin. Und ich habe gedacht, den Mädchen wird es wirklich gefallen, wenn ich auftrete in meinem Löwenmantel. Nein, was sagt er? Er sagt, der Herr hat ihn in meine Hand gegeben. Und wenn der Bär kam, ich ihm vertraue auf den Herrn, ergriff die Initiative. Und der gleiche Jehova, der den Bär und den Löwen in meine Hand gegeben hat, wird diesen unbeschnittenen Riesen in meine Hand geben. Ja, ich habe Erfahrung, wo es zählt, Saul. Ich habe Erfahrung im Glauben. Nein, der Panzer von Saul passt ihm nicht. Saul hat einen sehr langen Schwert, aber das Schwert von Goliath reichte von Gath nach Jerusalem. Sein Speer war so groß wie ein Telefonmasten. Er hatte einen Panzerträger vor sich. Er war, der Text betont so sehr seine Panzer. Er war mit Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers war 5000 Shekel Erz. Er hat einen Wurfspieß, so groß wie ein Weberbaum und so weiter. Was hätte Sauls Panzer und Schwert geholfen? So David nimmt sich 5 Steine und einen Steinschleuder und einen Stab. Und in der Tradition der Epik nähern sich die 2 Helden. Sie sollen den Tag entscheiden. Was hat Goliath gesehen? Er hat sicherlich nicht gesehen, als er die Steine geholt hat. Als David ihn nähert, dann sieht er nur einen Stab und er sagt, was bist du für einen Krieger, junger Mann? Dass du mit Stäben kommst. Er benutzt Plural, nicht weil er 2 hatte oder weil er eine neue Brille brauchte. Er redete von einer Waffengattung. Stäbe, das ist eine berechtigte Waffengattung, mit der man kämpft, aber nicht gegen einen Riesen mit einer Telefonmaskenspeer. Er sagte, du kommst hierher wie jemand, der einen Hund aus dem Garten vertreiben will. Wir müssen verstehen, dass die großen Helden der Antiken fürchten den Tod viel weniger als Schande. Ihre war eine Schandekultur. Und dass jemand herantritt mit so einer Waffe, war eine Beleidigung für diesen erfahrenen Krieger. Und die treten näher und sie reden von Waffen. Stellt euch vor, Schlagdreie um Schlagdreie und die Helden nehmen ein paar Schritte. Und dann sagt der eine, deine Mutter trägt Armeestiefel. Ich werde dein Fleisch geben, die Hunde zu fressen, antwortet der andere. Und so ging es um. Hin und her, die Beleidigungen und die großen Behauptungen. Und David sagt einfach, es geht hier um Waffengattungen. Du kommst hier mit Speer. Mit Schild und mit Schwert. Ich komme zu dir. Nicht mit Vertrauen auf meine Waffen. Sondern ich komme zu dir. Im Namen des lebendigen Gottes, den du verhöhnt hast. Und der junge, erfahrene Krieger tritt dem großen, erfahrenen Krieger gegenüber. Mit nacktem Glauben und einer gewissen Strategie. Ich meine, wenn der Text geschrieben ist, was der Text betont, ist, dass David kein Schwert hat. Ganz nachlesen. Und David hatte kein Schwert, eine Feststellung, war eine vielsagende, gegen Goliath anzugehen, ohne ein Schwert. Das ist Wahnsinn. Das ist Torheit. Gegen ihn anzugehen mit einem Stab ist Schwachheit. Aber das gibt eine gewisse Strategie. Wie willst du einen Mann mit einem solchen Speer und Schwert überhaupt nahe genug kommen, dass du ihm etwas antun kannst. Er zeigt ihnen einen Stab. Aber hinter seinem Rücken hat er seine Waffe. Eine Waffe, die er immer wieder verwendet hat. Eine Waffe, die aus der Ferne sehr wirksam ist. hat fünf Steine. Er brauchte nur einen. Aber wir lesen später, dass Goliath vier Brüder hatte. Schwachheit! Torheit! Denn die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen. Und hier ist der Mensch. Und die Torheit Gottes weiser als die Menschen. Es erinnert mich etwa an die Strategie des Kreuzes. David gegen den großen Mann. Und so er lässt seinen Stein fliegen, er nimmt ihm, weißt du, Goliath kriegt eine neue Frisur. Und Saul hat eine Frage an Abner. Abner, wessen Sohn ist er? Und manche Kommentatoren sagen, oh, das zeigt den Widerspruch. David soll auf dem königlichen Hof gewesen sein, hat persönlich gesungen für ihn, war sozusagen sein Leibwächter, und jetzt weiß er nicht einmal, wer David ist. Die Kritiker lesen die Bibel nicht genau genug. Er fragt nicht, wer David ist, sondern wer sein Vater ist. Und ich möchte dich fragen, wenn du König wärst, würdest du dich erkundigen über die Eltern aller deiner Knechte? Du hast so viele, wie ein alter Hund Fleur hat. Und warum stellt er die Frage? Wer ist dieser Mann? Ich habe seiner Familie Steuerfreiheit versprochen. Ich habe ihm meine Tochter als Weib versprochen. Was ist das Haus, das emporsteigt in Israel und langsam eine Konkurrenz für das Haus Sauls darstellen könnte? Wessen Sohn ist er? Wessen Sohn ist der Gesalbte? Und wir denken über die Jahrhunderte an einen jungen Mann, der stand im Tempelgelände. Und die Sadduzäer haben mit ihm ihr Gespräche geführt und ein theologisches Rätsel aufgegeben. Ein Mann hatte sieben Frauen. Wer wird seine Frau in der Auferstehung sein? Glaubst du wirklich an die Auferstehung? Und Jesus antwortet mit einer Frage, der Messias, wessen Sohn ist er? Oder ist Davids Sohn? Okay. Wie kann David dann sagen, der Herr spricht zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zu Schemel deiner Füße mache. Das ist das häufig zitierte Vers des Alten Testaments. Ich meine, wenn David tot ist und vermodert und der Messias gar nicht da ist seit 1000 Jahren, wie kann ein toter Mensch sagen von einem, der noch nicht existiert, du bist mein Herr? Und wenn Gott zum Messias sagt, setze dich zu meiner Rechten, setz das voraus, dass er seine Rechte verlassen hat, setz die Inkarnation und die Thronerhebung zum Vater voraus. Die Strategie des Kreuzes, Brüder und Schwestern, die Strategie des Kreuzes, dargestellt in der Schlacht und in der Frage. Jonathan hätte eigentlich die Aufgabe bekommen sollen, denn man sieht in Kapitel 14 und anderswo, dass er der eigentliche Held Israels war. Aber Jonathan war nicht gewillt, gegen den Goliath anzutreten. Aber wenn irgendjemand verschätzen kann, was David geleistet hat, ist es der Held Israels, der bisherige Jonathan. Und Jonathan bewundert die brillante Strategie. Den Glauben, er hat ein bisschen selbst. Die Tapferkeit des Davids. Und ein Held verliebt sich im anderen. Und wir lesen, und ich kenne kein schöneres Bild von Bekehrung in der ganzen Bibel, dass Jonathan abdankt. Er nimmt seine königliche Panzer. Der Kronprinz nimmt seine ausgezeichnete Panzer, irgendwie äußerliche Zeichen seines Amtes und Würde und Hoffnungen, und zieht sich aus vor Bewunderung vor David und sagt sinngemäß, du sollst König sein von Israel. Du sollst die Schlachtreihen Israels führen. Ich danke ab. Und so wir haben eine Zeit des ein Aufstieg zur Popularität. Und wie die Brüder von David in ihm einen Rivalen sah, sie glaubten nicht an ihn, sie beneideten ihn Saul. Wie die Brüder nicht an ihn glauben, yet Saul wird sich vor ihm fürchten. Saul und David, wie sieht das aus? Gehen wir zum Institut für Meinungsforschung der Weiberleit. Und sie sagen uns, Saul 9%, David 91%. Wie wird Saul das vernommen haben? Der bisherige General Israels. Die Frauen verlieben sich in ihm. Saul sagt ihm, fehlt nur noch das Königreich. Ich habe ihm meine Tochter versprochen, aber sie werde ich ihm nicht geben. Der Generalstab verliebt sich in David. Stell dir vor, wenn die ganzen Offiziere verlieben sich in David. Und langsam, eine andere Tochter von Saul verliebt sich in David. Und Saul sieht sich konfrontiert mit einer unaufhaltbaren Flutwelle von Liebe und Popularität. Und so David spielt wieder, zweiter Abschnitt, und macht seinen Dienst gegen die bösen Geister. Und Saul saß da mit einem Wurfspieß, mit einem Speer in seiner Hand. Das ist ganz toll. Meine Kinder spielen mit Messern, mit meinen Leathermen. Und Saul hat gespielt mit einem Wurfspieß. Und David hat gespielt, weißt du, spielt seine Harfen auf einmal. Gott sei Dank war Saul nicht sehr gut mit einem Wurfspieß. Saul fürchtet sich vor ihm. Und jetzt entdeckt er eine Möglichkeit, David beiseite zu schaffen. Seine Tochter liebt ihn. Haha. Und David hat schon ein Auge auf sie geworfen. Ja, aber David kommt aus einer armen Familie. Was wird er als Mitgift bringen? Und wie wäre es ein paar hundert Vorhäute von Philistern? Das ist ein ganz interessanter Mitgift. Kannst du dir vorstellen, mit einer Plastiktüte kommt er her? Oder, weißt du, legt sie auf den Tisch. Was mit Saul damit gemacht hat? Geht es ihm um Philistervorhäute? Philistervorhaut zu Fleisch. Oder Auflauf. Oder. Worum geht es ihm hier? Er möchte den Mann umbringen im Namen der Liebe. Schau, zu welcher Tiefen Saul gestürzt ist in seiner Politik. Aber das funktioniert nicht. Denn überall, wo David geht, handelt er weise. Immer wieder die Redewendung. Er hatte Erfolg, er hatte Erfolg, er handelte weise. Er war nicht aufzuhalten. Eine Zeit des Anstiegs seiner Popularität beim Volk, bei Militär, besonders bei den Frauen. Die mögen immer einen guten Sänger. Was wird Saul tun? Jetzt ist er mein eigener Schwiegersohn, denkt er. Und so jetzt am Königshof, hier ist kein Wutanfall mit einem Wurfspieß. Keine Kurzschlusshandlung. Er trifft sich mit seinem Generalstab und seinen Beamten und er ratschlagt mit ihnen, ihn umzubringen. Es ist höchst offiziell. Und Jonathan will es verhindern. Saul verwirft den Messias, Jonathan will es verhindern. Sein Argument. Erste Barriere, wenn du den Messias verwerfen willst, das Argument der Logik. Saul, Vater, überall dort, wo David gegangen ist, war er sehr dienlich für unser Reich. Er war nie untreu. Er ist der beste Soldat und der loyalste Soldat, den du je gehabt hast. Du sündigst gegen deine eigenen Logik, Vater, wenn du ihn verwirfst. Naja, Argument schien zu fruchten, aber am anderen Tag schickt Saul seine Soldaten, um David zu holen. Und Michael tut das Götze vom Haus, weißt du, der Teraphim im Bett. Ich weiß nicht, wieso David sowas in seiner Wohnung hatte, aber du hast vielleicht einen auch, den du einschaltest am Abend. Jedenfalls, sie hat einen Götzen da und sie hat zugedeckt und Ziegenhaar auf dem Gesicht getan. Das hat eine doppelte Funktion. Nummer eins, konnte man nicht sehen, dass es nicht David war. Und Nummer zwei, das war üblich, wenn Leute sehr krank waren. Damals hatten sie keine Fenster in den Häusern wie wir. Man musste die Fliegen irgendwie vom Maul fernhalten. Und die Soldaten sagen, aha, ist krank. Und der typische Soldat weiß nicht, was tun soll, wenn es ihm nicht ausdrücklich befohlen wird. Weißt du? Was tun wir jetzt? Ich weiß nicht, wir müssen zurückgehen zum Hauptquartier und fragen, was wir tun. Und in der Zeit hat David natürlich Zeit zu entkommen. Die Barriere, David zu verwerfen? Logik und Liebe. Gott macht es Saul äußerst schwer, seinen Retter zu verwerfen. Es gibt nur noch eine Barriere, ladies and gentlemen. Saul schickt eine Bataillon Soldaten nach Ramah, wo Samuel wohnte und David sich aufhielt. Sie sollen David herführen. Und auch sie prophezeien. Bataillon 3. Und auch sie werden geistlich und prophezeien. Und so Saul hört es persönlich und gürtet sich mit seinem Schwert. Wahrscheinlich hat er Wurfspieß vergessen, er konnte es eh nicht gut verwenden. Dann geht er auf ihn, Krone auf seinen Kopf, Auszeichnungen auf der Brust, will David höchst persönlich festnehmen. Und der Heilige Geist fällt auf ihn und er beginnt zu weissagen. Bedeutet das, dass er gläubig war, wiedergeboren? Fragen wir uns, was er geweissagt hat. Eine Nacht und einen Tag, Nacht ausgezogen, auf seinem Bauch liegen. Was hat er prophezeit? Der Heilige Geist hat ihn erleuchtet. Ich kann dir eines sagen, nach 24 Stunden unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, es war ihm sonnenklar, wer der eigentliche Gesalbte war und was Gottes Wille war und dass er abdanken sollte vom Thron. Drei Schranken, Ladies and Gentlemen. Sie ratschlagten ihn umzubringen. Wenn ich mich recht erinnere, das ist Matthäus Kapitel 12. Aber ihn umbringen? Das widerspricht die Logik. Ich meine, Gentlemen, eure Jünger treiben Dämonen aus. Treiben sie Dämonen aus durch die Macht des Teufels? Nein, sie werden deine Logik verurteilen. Ein Reich in sich entzweit, ein Haus in sich entzweit, kann nicht bestehen. Das ist unlogisch, was du sagst. Wie willst du verkörperte Liebe verwerfen? Um welches guten Werk willen werdet ihr mich steinigen? Ich glaube, dass Gott es Menschen sehr schwer macht, so höllisch zu gehen. Du musst sündigen gegen deine Logik, gegen die Liebe Gottes. Und die letzte Barriere, hier mit offenen Augen erleuchtet von dem Heiligen Geist, und der junge Mann sagt, Gentlemen, pass auf. Sünde grundsätzlich kann vergeben werden, auch Sünde gegen den Menschensohn. Aber wenn ihr mit offenen Augen im Klaren seid, dass das die Finger Gottes ist, dass Gott hier am Werk ist, auch am Sabbat, und ihr das Argument des Geistes ablehnt, dann gibt es keine Hoffnung, weder in diesem Leben noch im zukünftigen. Tu diese erste Folie auf mit dem ganzen Buch wieder, bitte. Aber schnell, du bist hier wieder in Deutschland, okay? Saul sieht sich aus und liegt am Boden. Freunde, er liegt jetzt zum letzten Mal am Boden. Das nächste Mal, wo er am Boden liegt, ist in dem Haus der Hexe in Endor. Er, der Gottes Wort gehört hatte und nicht gehorchen wollte, plädiert mit Gott für ein Wort vom Himmel. Rede mit mir. Und der Himmel war wie Stahl. Gott hat schon mit ihm geredet. Gott hat ihn erleuchtet. Und wenn ein Mensch einmal von Gott erleuchtet ist und versteht, über jeden Zweifel hinaus, dass nur in Jesus die Rettung ist und Gott das ihm persönlich anbietet. Und er sagt nein, es bleibt nur ein furchtbares Erwarten. Der Gegensatz ist lehrreich, nicht wahr? Jonathan sieht sich aus vor Bewunderung vor dem brillanten, tapferen Glaubensheld David. Und Saul sieht sich aus in Schande. Und so David muss gehen. Er sagt es dem Jonathan. Ich muss gehen. Der Messias muss gehen. Von der Zeit an begann David seinen Jüngern zu zeigen, dass er gehen musste. Und Jonathan nahm ihn zu sich und fing an, ihn zu strafen. Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Matthäus 6. Aber Jonathan versucht seinen Vater nochmals zu überzeugen und wird bald selbst zu einem Ziel für einen Wurfspieß. Und so sie treffen sich wie verabredet bei dem Stein Ahels. Ist das richtig?
Und Jonathan ist ihm versteckt und hier ist dieser große Fels und Jonathan, oder David ist ihm versteckt und Jonathan bringt seinen Bogen und schießt. Und das Signal ist, dass wenn es nicht so weit ist, und David soll wissen, er braucht nicht gehen, wenn es noch weiter ist als der Junge, der Jonathan hilft, er soll wissen, ja, du musst gehen. Matthäus 26, 24. Der Sohn des Menschen geht dahin. Der nächste Vers sagt, er nahm Brot und dann nahm er ein Kelch. Der Kelch eines Bundes, eines Sicherheitsbundes. Und als Jesus bei, als David bei dem Fels weggehen muss, Jonathan schickt den Jungen fort und David und Jonathan schließen einen Bund, einen Sicherheitsbund. Und wie ernst David diesen Bund verstanden hat, wird man erst in 2. Samuel erkennen, wenn er Gnade erweist an Jonathans Familie. Ein Bund, bevor er geht. Und wie weit muss er gehen? Oh, sieh den großen Held Jonathan, wie er seinen Bogen spannt. Und er lässt den Pfeil fliegen. Oh, wie weit muss David gehen? Oh, wie weit. Er landet, oh, so eine Torheit, mit Goliaths Schwert auf dem Hof des Königs von Gott. Und Goliath war sein Leibwächter gewesen. Wie kriegt er Goliaths Schwert? Er geht zu dem Priester Ahimelech. Es war Sabbat. Man wechselte an dem Tag die Schaubrote aus. Und David hat ihn angelogen natürlich und ein bisschen Schaubrote gekriegt und ein Schwert. Und Ahimelech sagt, oh, ist es Goliaths Schwert? Seinesgleichen gibt es nicht. Und wenn der König von Gott, wenn er konfrontiert ist mit David, er sagt, wahrhaftig, das ist der König des ganzen Landes. Selbst die Heiden haben verstanden, dass David der König sein sollte. Und er sagt, oh, du hast eine interessante Waffe bei dir, Goliath-Schwert. Seinesgleichen gibt es nicht. Oh, was für eine Torheit. Sie landen auf dem Hof des Königs der Philister, mit der Waffe seines ehemaligen Leibwächters. Und David ist jetzt in dem Schneider. Was mache ich jetzt? Und er überlegt bei sich, Dämonenbesessenen, ja, die haben eine gewisse Narrenfreiheit. In Israel war die Theorie, wenn du etwas einem Dämonenbesessenen antust, dann kriegst du mit dem Dämon zu tun. Und so Leute sind den Dämonenbesessenen aus dem Weg gegangen. Und so er beginnt, so das Speichel läuft auf seinem Bart und er nahm seinen Speichel und er machte ein bisschen gritzi gratzi auf die Mauern und auf die Türpfosten und der König von Gott sagt, schau mal, ich habe genügend solche Minister in meiner Regierung, ich brauche nur noch ein Tor, ich habe genügend Tore hier, weg mit dem Kerl. Oh, es war Torheit, nicht wahr? Ja. Sieh, David handelte weise hier, und hier David handelt töricht. Es war Schwachheit, und es war Torheit. Aber es war brillant. Wie wäre er sonst entkommen? Und überleg mal das. Der beste Krieger in der ganzen Welt hat die beste Waffe in der ganzen Welt, nahezu Allmacht in seiner Hand. Und er benimmt sich in Schwachheit, in Torheit, und wird in die Hände von Sünden überliefert. Bitte, ich hoffe, dass ich mein Vorstellungsvermögen nicht überstrapazieren, wenn ich denke an einen jungen Mann mit Speichel an seinem Bart und Allmacht in seiner Hand, der im Garten Gethsemane sagen muss, oh, tu das Schwert weg, Leute. Wisst ihr nicht, ich habe 12 Legionen von Engeln zur Verfügung. Ich brauche nur ein Wort sprechen. War das nur eine Redewendung oder war das die Wahrheit? Kannst du dir vorstellen, 12 Legionen von Engeln zu Pferd mit Schwerter umgürtet und die Pferde nervös und der Gabriel mit Tränen in den Augen, wie er herunterblickt auf den jungen König mit Speichel auf seinem Bart und er sagt, oh Gott, lass uns sehen. Lass uns in ein paar Sekunden haben wir ihn aus dem Schneider. Bitte lass uns ziehen. Sag nur das Wort. Torheit und Schwachheit. Und David flieht. Nächstes Bild. du bist in Deutschland. Und er landet in einer Hülle mit Speichel auf seinem Bauch. Alle möglichen Leute haben sich zu ihm dort gesellt und die Welt hat nicht viel davon gewusst. Dann ist der Prophet ist gekommen, der Prophet Gott, und er sagt, David, was machst du hier in der Hölle? Gehe und zeige dich Judah. So er geht in die Hölle, hat nicht viel Miete bezahlt, war nur ein paar Tage da. Dann zeigt er sich und erscheint immer wieder in Judah. Und das wirft große Probleme auf, Freunde. Große, große Probleme. Auf dem Königshof, Saul ist außer sich. Denn David ist entdeckt worden. Wieder in Israel. Und er sagt, ihr seid wirklich ein feiner Haufen von Kabinettmitgliedern. Kein einziger von euch hat mir berichtet, wie ihn, mein Sohn Jonathan, der Kronprinz und David waren. Und dass er eigentlich David schützte. Ah, der Jonathan, der ist wirklich der Sohn einer widerspenstigen Frau. Er hat vergessen, wer sein Vater war. Aber das so sind die Männer. Er sagte, Gentlemen, wo habt ihr eure Weinberge? Woher habt ihr eure Getreidefelder? Woher habt ihr eure überdimensionierten Häuser? Das ist mir zu verdanken, Benjaminiter. Ich bin von Benjamin und ich habe ein bisschen Freundelwirtschaft getrieben. Ihr seid mir alle schuldig. Wer von euch ist loyal? Und Doeg, oh, Ihr Hoheit, ich war da bei Ahimelech und David ist gekommen mit einigen Männern und Ahimelech hat ihnen Waffen gegeben und geleiht. Puh. Wirf deine Frage auf, oder? Wem bist du loyal? Saul, die etablierte Macht im Lande, oder dieser gesalbte David? Und Saul fordert seinen Stab heraus, gegen die Priester vorzugehen. Dort stehen sie. Könnt ihr euch schließt die Augen und seht sie mit dem Sinnesauge. 70 Männer, angezogen mit dem weißen Ephod, wie eine Mauer aus Weiß, die Heiligkeit, die Reinheit Gottes dargestellt. Geh gegen sie vor und kein Israelit traut sich. Aber der Edomiter, er denkt an Weinberge jetzt und Getreidefelder jetzt. Und sieh die weiße Ephode mit Blut bespritzt, eine weiße Mauer bespritzt mit Blut. Der Edomiter, wie Edom vor ihm, der Rote, der eine Suppe will, jetzt, was ist ein Geburtsrecht wert? Ich möchte meine Befriedigung jetzt, und der Hebräer-Schreiber vergleicht ihn mit einem Hurer, der nicht warten kann. Er weiß, auf welcher Seite er ist. Und Abitar flieht und kommt zu David. Seine ganze Verwandtschaft umgelegt. Wieso? Weil David gelogen hat. Meine Mika hat gelogen. Lüge lügt hin und wieder. David hat gelogen. Alle Priester außer einer wurden getötet wegen seiner Lüge. Und er sagt zu dem jungen Priester, komm und bleibe bei, ich bin schuld. Wir haben gesehen die Zeit des Anstiegs seiner Popularität. Wir haben gesehen seine Verwerfung, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, seine Wiedererscheinung. Jetzt sind wir in einer interessanten Zeit. Wer ist schuld, wenn Heiligen verfolgt werden? Wer ist schuld, wenn die weißen Gewänder der Heiligen bespritzt werden mit Blut? Jesus sagt in Johannes 15, ich bin schuld. Sie haben mich gehasst und sie hassen euch um meinetwillen. Und so David sagt, er rettet die Männer von Kehila, von den Philistern, und er fragt Gott, werden sie mich ausliefern? Und Gott sagt, sie werden Saul loyal bleiben, sie werden dich ausliefern. Er geht in die Wüste von Sif und die Sifiter rufen Saul, die sagen, komm, David ist hier. Sie sind loyal mit Saul. Bemerke den Prozess der Apostelgeschichte und Hebräerbrief, wie die Nation insgesamt loyal zu Saul bleibt und die Heiligen leiden. Aber Jonathan, eine erfreuliche Ausnahme. Jonathan kommt in die Wüste, findet David und stärkt seine Hände in Gott. Das kannst du predigen, Bruder. Fantastisch. Und David, und Jonathan sagt, und David, du bist der rechtmäßige König und ich werde zu deiner Rechten sitzen. Ich muss zurück zum Palais. Wem ist Jonathan loyal? Ich meine, früher in der Geschichte, als David populär war, er fand es irgendwie leicht, seine königliche Würde auszuziehen und sich David beizupflichten, dass er der König werden sollte. Aber jetzt in dieser Situation, David, du musst verstehen, das ist nicht so leicht. Ich habe Aufgaben in Gilboa. David, du musst verstehen, ich meine, außerhalb des Lagers gehen und dein Schmach tragen, du forderst so viel von mir. Hat Jonathan je zu Davids Rechten? Ist er je zu Davids Rechten gesessen? Nein. Weil Jonathan nicht bereit war, zu sehen, dass er in Sauls Haus keine bleibende Stadt hat. Er war nicht bereit, David außerhalb der Stadt zu folgen. Er war nicht bereit, seine Schmach auf sich zu laden. Und wenn du herrschen willst mit Christus, dann musst du bereit sein zu leiden mit Christus. Das ist eine ernste Botschaft auch an einen Jonathan. Aber bevor Messias in gültig geht, wird er rechtfertigt. Und jetzt müssen wir wirklich schnell reden. Er wird rechtfertigt. Und hier haben wir drei Plädoyers, drei Geschichten aneinander gereiht, alle drei Plädoyers. Das erste, Saul ist ein ordentlicher Mann. Er ist nicht einer, der einfach neben der Autobahn seinen Reißverschluss aufmacht und vor der ganzen Weltgeschichte sein Notdurft verrichtet. Menschen mit ein bisschen Selbstrespekt tun solche Dinge nicht. Saul geht in eine Höhle, wie es sich gehört, um seine Füße zu bedecken. Das ist eine wunderbare Redewendung. Deine Füße werden von deinem Rock bedeckt. Und während er da drinnen ist und niemand würde ihm dabei stören, er ist ganz alleine, einer der jungen Leutnanten von David sagt, David, oh meine Güte, hier ist unsere Chance. 5 Sekunden, er macht keinen Piepser. Du wirst, aber das ist so schnell allein. Und David sagt, nein, das ist des Herrn Gesalbten. Wichtiges Thema. Warum hat David Speichel auf seinem Bart gehabt? Warum kann David nicht anbeten in der Stiftshütte? Warum muss David fliehen vor seiner Familie, weg von seiner Familie? Warum muss David kampieren in der Wüste und Durst und Hunger und Angst erleiden, weil er sich weigert, Saul von seinem Thron zu stürzen? So weit muss Messias gehen. Er will nicht, dass irgendeiner umkommt. Aber David ist ein bisschen ein Bengel auch, gell? Er nimmt sein Schwert und er schlägt den Saul an und der Saul sitzt da und nimmt ein kleines Stück von seinem Kleid und Saul steht auf und umgürtet sich um seine Krone und geht draußen vor seinen Soldaten und er hat nur wieder gesagt, oh, Ihre Hoheit, was? Was wollen wir da tun? Ladies and gentlemen, dieser Text, andere Folie von allen. Alle. Manchmal der Text kommuniziert auf sehr, sehr einfache Art und Weise große Wahrheiten. Könnt ihr euch erinnern, das größte Opfer, das gebracht wurde nach Israel alljährlich, war ein kleiner Oberkleid für Samuel, oder? Und Saul hat Samuels Oberkleid gerissen. Und das war sehr bedeutend. Das war, als ob das Reich von seinen Händen gerissen wurde. Jonathan zog sich aus. Saul wurde ausgezogen. Jetzt David zieht Saul aus, um ihn zu gewinnen. Am Ende des Buches wird Saul ausgezogen. Was will das uns sagen, Geschwister? Darf ich 2 Verse vorlesen? Offenbarung Kapitel 3 kann sie leider nicht zitieren. Offenbarung 3, 18. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert mit Feuer, auf das du reich werdest, und weiße Kleider, auf das du bedecken werdest, die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Oder Offenbarung Kapitel 6, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, wer da wacht und seine Kleider bewahrt,
auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe.
Meine Brüder, meine Schwester, David hatte geschaut in Sauls Augen. Er hatte gesehen unter dem Helm diese furchterfüllten Augen und schlordernden Knien.
Aber er wollte ihn nicht töten.
Er wollte ihm dienen. Er wollte ihn erretten. David wird alles Mögliche tun, um Saul zu erretten. Und hier rechtfertigt Saul David. Du bist wirklich loyal. Du bist nicht vorgegangen gegen mich.
Du hast recht. Ich bin schief.
Nächste Geschichte, ein Plädoyer. David schützt die ganze Herden von den reichen Nabal. Und es ist Zeit, die Schafe zu scheren, und da ist ein Überfluss an Fleisch. Man wird die Schafe schlachten und alles möglich. Man feiert einige Tage lang, so David lässt ausrichten, naja, wir haben euch geholfen, ihr habt ein gutes Jahr gehabt. Vielleicht ein bisschen Anerkennung hätten wir. Nabal reagiert, Sklaven laufen jeden Tag weg von ihren Meistern. Wer bist du? Du mit deinen Banditen oben im Berg. Und David gerät aus dem Heisel, umgürtet sich mit seinem Schwert, besteigt sein Esel mit einigen hundert Leuten, ist unterwegs. Und Abigail hat gesagt, ich werde jeden Mann in der Familie und jeden Buben in der Familie ausradieren wegen dieser Frechheit. Boah, der war zornig. Aber Abigail war eine schöne, einsichtige Frau. Sie hat ihr Knecht Proviant vorbereiten lassen und sie ist David entgegengeritten. Sie wirft sich auf den Boden vor ihm und sie macht eine Plädoyer. Ich möchte ein paar Verse vorlesen. Ich bin einfach fasziniert bei dieser kluge Frau. Kapitel 25, Entschuldigung. Für dir doch, Vers 21, vergib doch das Vergehen deiner Magd, denn gewisslich wird Jehova meinem Herrn ein beständiges Haus machen. Oh, David, du kommst in dein Reich, weil mein Herr die Streite Jehova streitet und kein Böses an dir gefunden ward, seitdem du lebst. Und ein Mensch ist aufgestanden, dich zu verfolgen und nach deiner Seele zu trachten. Aber die Seele meines Herrn wird eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen bei Jehova. Hast du je darüber gepredigt, Wolfgang? Das ist eine Stelle. Was für eine Stelle. Die Seele meines Herrn wird eingebunden sein in das Bündel des Lebendigen bei Jehova, deinem Gott. Und die Seele deiner Feinde wird er wegschleudert in der Pfanne der Schleuder. Und es wird geschehen, wenn Jehova meinem Herrn tun wird, nach allen den Guten, das er über dich geredet hat, und dich bestellen wird zum Fürsten über Israel, so wird dir dieses nicht zum Anstoß sein. Du wirst dir keinen Vorwurf machen, dass du überschnell reagiert hast. Und wenn du kommst in deinen Reich, gedenke deine Macht. Es wäre schon ein trauriges Kapitel in Davids Geschichte, wo er einmal so verärgert ist, dass er aus dem Häuschen gerät und einen Haufen schuldlosen Menschen umbringt. Wie wird er davon abgehalten? Durch ein Plädoyer. Sie malt ihm vor Augen die vor ihm liegende Freude. Und er duldet die Schande. Aber ihr blieb ein Problem. Stell dir vor, du bist konfrontiert mit diesem jungen König. Bah, ist er schön. Ist er tapfer. Er glaubt an Gott. Ich wäre so gerne ihm loyal, aber ich bin verheiratet mit einem Mann, der zu Saul hält. Wie löse ich das? Und sie schaut hinauf auf den König und, weißt du, und er schaut runter auf sie. Das ist ein Problem. Sie ist verheiratet und es gibt ein Gesetz. Wenn du mit einem anderen Menschen verbunden wirst, während du verheiratet bist, wenn er lebt, dann bist du eine Ehebrecherin. Das wird ein Problem gewesen sein. Weißt du, verheiratet 15 Jahre lang und dann wachst du einen schönen Morgen auf und entdeckst, dass im Bett neben dir liegt ein Tor. Sie war nicht die letzte Frau, die entdeckte, dass sie mit einem Tor verheiratet war. Wie wird sie los von diesem Problem? Oh. Gott hat das gelöst. Nabal ist gestorben und sie konnte ein anderes werden. Aber das so nebenher. Nächste Plädoyer. Eine Wagenburg. Draußen in der Wüste ist es ganz gefährlich. Alles Mögliche kann dir passieren, während du schläfst. Bist du irgendwo in Sicherheit, während du schläfst? Es könnte ein Feuer sein. Es könnte jemand dich überfallen. Du kannst dich nicht verteidigen. So eine Wagenburg ist rings um den König und all seine Soldaten und in der Mitte die Offiziere und neben ihm sein Generalauffizier Abner und neben seinem Kopf ein Speer in den Boden geschlagen und auf dem Speer hängen sein Wasserkrug. Wieso? Das sind Sicherheitsmaßnahmen. Stell dir vor, der Überfall geschieht mitten in der Nacht, du hörst das Geschrei und sagst, wo ist mein Schwert? Wo ist mein Speer? Wo ist mein Wasserkrug? Er hat Angst, Leute. Wo auf diesem Planet kannst du dich verstecken vor des Herrn Gesalbten? Wo ist ein sicherer Ort? Und während seines Schlafes auf einmal verschwindet sein Wasserkrug und sein Speer. Und David schreit von einer langen Entfernung auf einem anderen Hügel, weit, weit weg. Und die Bibel betont die Entfernung. Abner! Abner! Du bist ein Sohn des Todes? Du bist betraut mit der Aufgabe, deinen Herrn zu schützen. Wo ist dein Speer, Eure Hoheit, Eure Majestät, König Saul? Wo ist dein Wasserkrug? Hier. Ich will nur dokumentieren, dass ich hätte dich umbringen können, aber ich werde ja mitnichten meine Hand erheben gegen des Herrn Gesalbten. Und dann ein interessantes Argument. Wo ist das ganze Problem hergekommen? Ist es von Gott? Wenn es von Gott ist, möge er ein Opfer akzeptieren. Ich meine, aus Sauls perverse Sicht könnte er sagen, Gott hat alles verursacht. Mich hat er verworfen, David hat er eingeführt. Es ist Gott die Schuld. Dann möge er ein Opfer annehmen. Wir können das heute regeln, sagt David. Es ist ein Friedensangebot. Oh, wie wird es sein, Söhne Adams, wenn viele stehen vor dem großen weißen Thron und stellen sich die Frage, wer ist schuld daran? Ist es Gott? Und erkennen, dass es ein Opfer gibt. Sie hätten es regeln können, aber jetzt ist es zu spät. Und Saul rechtfertigt David, verlässt ihn, und die zwei werden sich in diesem Leben nie wiedersehen, denn diese große Entfernung zwischen den beiden wird langsam eine unüberbrückbare Kluft. Festgelegt. Und so David geht und wir auch bald. Israel verliert ihr Messias an die Nationen. Und wenn was ist, das ist irgendwie ganz ein rätselhaftes Kapitel. Auf einmal kämpft David auf die Seiten der Philister und scheinbar gegen Israel. Hat Gott sein Volk verstoßen? Wir sind immer in Hebräerbriefen oder Johannes Evangelium, okay? Wir sind immer in Johannes Evangelium, wo der Heilige Geist David rechtfertigt. Wir sind jetzt in Römerbrief. Hat der Messias sein Volk verstoßen? Es sieht danach aus. David flieht zu den Philistern nach Ziklag mit zwei Frauen und einem Überrest. Und dort in Ziklag kümmert er sich nicht um Israel, sondern um seinen Überrest. Und dann macht er Streifzüge gegen Juda. Wird zum Leibwächter des Philisterkönigs. Und es sieht sehr gut aus. David sieht aus mit seinen Männern, kommt eine Woche her mit großer Beute. Wo warst du heute, David? Oh, wir waren in Juda, wir waren auf Streifzüge. Der Messias gegen Israel, so sieht es aus. Und dann Saul sucht Führung und der Himmel schweigt. Der Schicksalstag steht bevor und er sucht Führung bei der Totenbeschwörerin von Endor. Er hatte gehört. Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Jetzt ist er ziemlich weit herabgekommen. Und er hört eine Stimme in der Nacht. Ein Erlebnis, die selbst diese Hexe schockiert hat. Denn ausnahmsweise nicht irgendein fremder Geist, sondern Samuel selbst. Saul erkennt ihn an sein Oberkleid. Der richtige Samuel kündigt Gericht an. Und Saul liegt wieder am Boden. Darf ich lesen, was David dazu sagte? Ich könnte es eigentlich lesen von Römerbrief. Römer Kapitel 11, Vers 10. Vers 9. Und David sagt, und hier ist Psalm 69, und der Kontext ist die Rivalität mit Saul. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nichts zu sehen, und ihr Rücken beuge alle Zeit. O sehe den König Saul, der einmal der Himmel war offen für ihn, erleuchtet vom Heiligen Geist, jetzt ist er blind, seine Augen verfinstert, und er isst seine letzte Mahlzeit auf dem Tisch einer Hexe, und der Tisch ist ihm zur Schlinge. O sehe den großen Mann, der Israel geführt hat, auf seinem Bauch liegen, weil seine schlotternde Knie ihn sein Gewicht nicht mehr halten können. Sehe, wie sein junger Leutnant hilft ihn auf seine Beine und hilft ihm zum Tisch zu essen bei der Hexe. Die religiöse Behörde, die Christus gekreuzigt hat, der den Messias verworfen hat. Und Samuel hat eine Botschaft. Und die Botschaft ist nur die, es bleibt ein gewisses, furchtbares Erwarten des Gerichtes und Eifer eines Feuers. Saul, es ist eine furchtbare Sache zu fallen in die Hände des lebendigen Gottes. Die Frage, wie David mit den Philistern Krieg führen. Hast du je herumgerätselt wegen diesem Text? David scheint mit den Philistern gegen Israel kämpfen zu wollen. Aber die anderen Philister lassen es nicht zu. Und David verliert seine Frauen zu den Amalekiter. Und seine Männer haben einen Meutereiball gemacht. Er ist bald selber von seinen eigenen Männern erschlagen. Aber dann führt er die Frauen und die Kinder samt Beute zurück. Große Beute hatte er von den Streifzügen der Amalekiter. Große Beute. Was wird er damit tun? Aha! Ich könnte Freunde machen mit dem Mammon der Ungerechtigkeit. Und so er schickte eselweise Beute an seine Freunde in Juda. An die Stammesfürsten. An die einflussreichen Leute, die ihm treu geblieben sind. Die Frage ist, ist Gott gegen Israel? Hat Gott Israel verstoßen? Ist der Messias gegen Israel? Lies die Kirchengeschichte, Leute, es scheint so. Lies die Theologiegeschichte, es scheint so. Lies Römerbrief und siehe, wie heidenchristliche Gemeinden Sammlungen machen und in ihrer Freundschaft zu den armen Christen in Jerusalem und Umgebung sie eine Gesandtschaft schicken, die Beute der Heiden. Gott ist nicht gegen Israel. Gott hat Israel nicht verstoßen. David bereitet treue Helfer für seine Wiederkunft. Und so die Philister besiegen Israel. Saul begeht Selbstmord. Jonathan und Brüder werden getötet. Und die Männer von Jabes Gilead führen die Leiche von Saul zurück. Habt ihr gesehen? Zurückgeführt, verloren, zurückgeführt, zurückgeführt. Könnt ihr euch erinnern an die Bundeslade, verloren an die Philister, zurückgeführt nach Jude und Jude zurückgeführt zu Gott. Es würde sich raten, Abschnitt 1 zu vergleichen mit Abschnitt 6 und Abschnitt 2 zu vergleichen mit Abschnitt 5 und Abschnitt 3 zu vergleichen mit Abschnitt 4. Rhetorische Struktur hat doch einen Sinn. Aber wie ist die restliche Geschichte? Saul ist tot. Und einige Leute wollen Königmacher sein. Ein Amalekiter kommt mit Sauls Krone. Wird der Messias die Krone von einem Sünder, einem Amalekiter, annehmen? Nein, keinesfalls. Er bringt ihn um und schreibt ein Lied. Damals waren keine Zeitungen, man hat Lieder geschrieben. Und die Lieder sind verbreitet worden. Das Lied des Bogens. Was hat das Lied des Bogens gesagt? Saul war ein schrecklicher Politiker. Saul war ein Schwindel sondergleichen. So ein schlimmer König ist nie beschrieben worden in der Frankfurter Allgemeine. Nein, er schrieb von dem Helden und von Jonathan. Und er macht es klar, dass er nicht verantwortlich ist für die Attentat an Saul. Und dann sind zwei Knechte des Königs wollen die wollen David den König, die Krone bringen. So die bringen die Krone samt Kopf zu David. David lässt sie gleichfalls umlegen. Abner nimmt die Konkubine von Saul, will selber den Thronanspruch in Israel geltend machen. Und möchte ein Geschäft machen mit David. Sagt, ja, ich habe die Konkubine von Saul. Und David sagt, ja, und ich will meine Frau zurück. Du denkst, das ist ziemlich cool. Du hast geschlafen mit der Konkubine von Saul, aber ich mit seiner Tochter. Ich habe das Thronrecht und ich übernehme die Krone nicht von dir. Aber dann schließlich wird gekrönt. Und was für eine wunderbare Beschreibung. Zuerst in Hebron und 7 Jahre später. Alle 12 Stämme, zu Griechisch, pass Israel. Ganz Israel. Gerettet. Und erkennen ihn als König an. So bringt Gott seinen Mann auf den Thron. Ich habe euch nur die Geschichte Davids erzählt, oder? Aber gewisse Parallele zu einem anderen Gesalbten können wir schon sehen, oder? Und nicht nur Lichtblicke, sondern jede einzelne Geschichte in ihrer Reihenfolge, in ihr Gedankenfluss. Es gibt mehr in dem Alten Testament, als manche konservative Ausleger zugeben wollen. Aber hüten wir uns davor, dass wir von unserem Zylinder Gebrauch machen.